Hallo und guten Tag. Ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler. Den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche. Zu Fußball und eben zur Subkultur. Hörfehler Folge 16. Heute mitten in der Nacht wegen technischem Problem, aber mit einem sehr verständnisvollen Gast. Grüß dich, Richard.
Hallihallo.
Ja, dich habe ich angefragt zum Interview, weil du mir erzählt hast, oder ich habe einen Tweet gesehen, dass du in Frankfurt geweilt hast die letzte Woche bei einer WM. Quidditch, ich habe keine Ahnung, wie das richtig heißt.
Quidditch, ja.
Wie kommt man da hin? Was ist das für eine Sportart?
Wie kommt man da? Also ja, zuerst mal erklären, was für eine Sportart ist. Wahrscheinlich, so muss man wahrscheinlich anfangen. Also ja, Quidditch ist die Sportart aus den Harry Potter Büchern, die sie dort spielen. Dort im Buch wird das halt auf fliegenden Besen mit magischen Bällen gespielt, die von alleine herumfliegen. Das ist in der Realität nicht ganz so einfach. Die Sportart ist gegründet worden von Harry Potter Fans, die gesagt haben, wir spielen das jetzt einfach in echt. Und die ersten Versuche waren dann so zum Beispiel mit Mülleimern als Toren und etc. Also das Spiel ist als Sport wirkt es dann wie eine Art Rugby-Völkerhandball. Es passieren im Prinzip immer zwei Spiele gleichzeitig, die sich gegenseitig beeinflussen. Das eine ist zu versuchen, Tore zu erzielen. Da hat jedes Team drei Spieler und einen Ball, der in eines von drei Toren geworfen werden muss. Und zeitgleich gibt es noch das zweite Spiel, das dann so wie Völkerball funktioniert, wo auch jedes Team zwei Leute hat. Es gibt für diese vier Leute drei Bälle am Spielfeld und mit denen können die alle Leute von den beiden Teams abwerfen. Um damit auch strategisch zum Beispiel richtig gute Spieler der anderen Mannschaft einfach mal kurz vom Platz zu stellen. Wenn die abgeworfen werden, müssen sie zu ihren Toren zurücklaufen und ja, das Tor berühren und dann sind sie wieder im Spiel. Symbolisch haben alle so einen Besen zwischen den Beinen, wie in den Büchern. Nur halt keinen echten Besen, weil das wäre zu riskant wegen Verletzungen. Also ist das einfach nur so ein Stab wie in der rhythmischen Sportgymnastik. Wobei mittlerweile sogar tatsächlich für den Sport selbst solche Stäbe hergestellt werden. Die haben dann so einen Griff.
Bist du selber so ein Harry Potter Freak? Also hast du die Bücher gelesen?
Ich habe die Bücher gelesen.
Wie bist du dann dazu gekommen an diesen Sport? Ich meine, das stand ja jetzt garantiert auch nicht in der Zeitung.
Nicht wirklich, nein. Es gab sogar immer wieder Berichte darüber. Das hab ich dann halt immer abgetan als so Fantasy-Rollenspiel-Scheiße, was mich überhaupt nicht interessiert. Ein Freund von mir hat aber mir dann erzählt, er spielt beim Wiener Quidditch-Team und ich soll doch mal vorbeikommen. Und ich habe halt mehrmals drauf gesagt, ich glaube nicht, dass mich das sonderlich interessiert. Und er hat gesagt, nee, du magst Sport, ich bin sicher, dir gefällt das. Bin ich mal hingegangen und ich habe halt erwartet, da werden ein Haufen Leute mit, weiß ich nicht, Magierhüten herumlaufen und keine Ahnung, sich nur auf Elbisch unterhalten oder was weiß ich. Aber nein, das war dann halt einfach wirklich, wie viele werden das gewesen sein? So 20, 21 Leute, Männer und Frauen, das ist ganz wichtig zu erwähnen, die halt da einfach einen Sport betrieben haben.
Ja, gibt's da Regeln festgeschriebene oder haben die sich die ausgedacht?
Ja, da gibt's festgeschriebene Regeln. Mittlerweile ist das Rulebook, das offizielle, schon bei der 12. Version angelangt. Ist ein sehr junger Sport, also wird als Sport wirklich erst in den letzten 10 Jahren oder was betrieben. Und ja, wie gesagt, ist mittlerweile beim 12. Rulebook angelangt. Und ja, wie gesagt, was ich jetzt vorher schon angedeutet habe, was an dem Sport auch wirklich geil ist, es ist ein Kontaktsport, also wie Rugby oder American Football mit Leute niederreißen, mit einfach, im Zweifelsfall hängst du einer Person einfach mal 3 Meter einfach irgendwie dran und lässt sie nicht weiterlaufen. Aber es ist trotzdem ein gemischtgeschlechtlicher Sport. Also Männer und Frauen spielen gemeinsam. Es gibt eine vorgeschriebene Quote, dass das sind 6er-Teams, die gegeneinander spielen und es müssen mindestens 2 Spieler, es müssen, also es müssen, Es müssen mindestens zwei Spieler von einem Geschlecht sein. So ist das vorgeschrieben. Okay. Also das de facto heißt das dann meistens, es sind zumindest zwei Frauen im Team. Aber es muss nicht automatisch heißen, es kann auch leicht sein, dass vier Frauen spielen und zwei Männer. Das wird wirklich bis in die simpelsten Trainingsspiele wird das durchgezogen. Da habe ich das schon ein paar Mal gesehen, so also bei den Trainings von den Wiener Teams. So, ja, ich kann nicht mehr, geht wer statt mir rein? Und ja, warte, dann musst du auch noch raus, weil sonst haben wir nur mehr eine Frau am Feld. Also wirklich in einem ganz normalen Trainingsspiel, wo du im Fußball sagen würdest, das ist alles egal, aber nee, das wird da richtig durchgezogen.
Okay. Andi, ja, ist das populär dann da bei euch in Wien? Also ich habe das noch nie gehört hier in der Gegend.
Es gibt, also im Saarland weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber es gibt grundsätzlich quer über Deutschland ein paar Teams. In Österreich gibt es leider nur zwei Teams in Wien. Deswegen leider, weil offiziell vom Ministerium als Sport anerkannt zu werden, bräuchte der Quidditch-Verband drei, also Teams in drei unterschiedlichen Städten und bislang haben wir halt einfach nur Wien.
Und warum bist du jetzt?
Aber ja, da gibt's.
Warum bist du da jetzt nach Frankfurt gefahren? Also als Fan oder bist du
selber als Fan? Spieler? Als Fan, ja. Ja, also da war eine Mannschaft. Also es war die dritte Weltmeisterschaft bereits. Die erste war, schieß mich tot, vor 6 Jahren müsste das gewesen sein, in England. Nein, stimmt nicht, in den USA. Und 2 Jahre drauf war es in Kanada. Und jetzt ist sie halt zum ersten Mal in Europa gemacht worden, und zwar vom Deutschen Quidditch-Verband in Frankfurt. Der Sportanlage Rebstock, was so eine riesen Fußballanlage ist, wo halt zwei riesige Fußballfelder nebeneinander sind. Und da konnten dann halt 4 Quidditch-Spiele gleichzeitig gespielt werden, weil das Spielfeld im Quidditch einfach kleiner ist.
Ja, bist du da der einzige Verrückte, der da hinfährt, oder sind das dann doch mehrere?
Da waren Unmengen an Leuten. Also ich habe es verabsäumt, jetzt im Stress mittlerweile eine offizielle Zuschauerzahl zu sehen, aber ich bin auch richtig schlecht im Schätzen. Aber ich würde sagen, über die 2 Tage waren da sicher 5.000 Leute da.
Okay,
das ist also schon eine Menge. Das war dann richtig voll, ja. Also es waren sicher nicht alle zu allen Zeiten da.
Und wie war das Niveau jetzt? Ich meine, wenn du das ja so kennst, wie das vor Ort gespielt wird, dann wirst du ja auch wissen, wie das dann so, ja, war, wie war es vom Niveau?
Es ist, ich meine, natürlich, es ist schwer, den Sport dann auch wirklich mit anderen Sportarten zu vergleichen, aber das waren natürlich die weltbesten Teams. Da gibt's wenig dran zu rütteln. Im Vergleich zu den Wiener Teams kann ich halt schwer einschätzen. Das österreichische Team hat das ist im Prinzip die besten Spieler der beiden Wiener Teams und zwei Österreicher, die in anderen Teams in Europa spielen, sind 14. geworden von 21 Mannschaften, die angetreten sind. Dementsprechend ist es für mich, weiß ich nicht, also Österreich ist da noch relativ jung dabei. Die Spitzenteams sind da USA, Australien, Großbritannien, Frankreich, Kanada. Und die, also das waren dann halt schon richtig harte physikalische Spiele, ja, ich schaue wenig Rugby, deswegen kann ich das da recht wenig vergleichen. Aber es wirkt auf mich schon ziemlich ziemlich Action.
Okay. Ja. Wir hatten es ja gerade schon damit, dass du aus Österreich kommst. Aber normalerweise geht es in dem Podcast ja um Fußball. Soll es heute dann ja auch noch gehen? Du bist Fan von Blau-Weiß Linz.
Ich bin tatsächlich Fan von Blau-Weiß Linz, ja.
Du wohnst aber in Wien.
Das ist richtig.
Wie geht das?
Naja, gibt's doch überall auf der Welt, dass Leute Fans von Vereinen sind, die in anderen Städten sind, als sie, wo sie herkommen.
Ja, aber in Wien hast du ja eigentlich für jeden Geschmack was dabei eigentlich, oder?
Würde man denken, das stimmt, ja. Ja, also im Prinzip, ich weiß nicht, also als Kind wird man ja schnell Fan von einem Verein. Es ist halt normalerweise immer entweder was halt der Vater, die Mutter für einen Verein hat oder was halt gerade erfolgreich ist. Und da habe ich halt als Kind meistens durchgewechselt, was erfolgreich war. Und das war in Österreich zu der Zeit meistens Rapid, Sturm Graz, Austria Salzburg zu der Zeit auch noch, und das war halt immer dann. Aber ich habe halt immer schon ein bisschen ein Auge gehabt auf diesen einen blau-weißen Verein aus Linz, der damals unter dem Sponsornamen Keli Linz angetreten ist, was eine Limonadenmarke, eine österreichische ist. Ich habe gerne die Keli Limonade getrunken und dachte, ach, das ist schön, Keli Linz finde ich gut. Das war dann relativ knapp vor dem größten Fehler, der jemals im Linzer Fußball gemacht worden ist. Denn 1997 wurden die beiden großen Linzer Vereine, der LASK und der FC Linz, fusioniert, zwangsfusioniert. Und seitdem
auf wessen Bestreben
gibt es
hin?
Auf Bestreben des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz. Und der LASK ist schwarz-weiß, der FC Linz ist blau-weiß, der Fusionsclub war schwarz-weiß und hieß LASK Linz. Also da gibt es eine lustige Anekdote dazu von zwei Lokalpolitikern, der eine Laskler, der andere Blau-Weißer. Und der Laskler dürfte zu dem Blau-Weißen gesagt haben, was wollt ihr denn? Das Schwarz ist von uns, das Weiß ist von euch. Die Legende besagt, die Legende besagt, dass dieser Kerl daraufhin vom blau-weißen Politiker sofort einen aus dem Maul bekommen hat vor allen versammelten Journalisten. Ja, also ja, auf jeden Fall, die Fans haben sich das halt nicht bieten lassen und haben quasi ihren eigenen Fusionsclub gegründet. In der vierten Liga spielte der SV Austria Tabak Linz, die Werksmannschaft der österreichischen Tabakwerke in Linz. Und nachdem der FC Linz aus der Werksmannschaft der Eisenwerke, der Stahlwerke in Linz, der Föst, hervorgegangen ist, war das, also diese zwei blau-weißen Werksteams waren sich eigentlich immer schon nahe. Der SV Austria Tabak hätte nicht lange weiter bestehen können ohne finanzielle Hilfe. Und so kam es damit quasi zu einer freiwilligen Fusion zwischen der blau-weißen Fangemeinschaft und dem SV Austria Tabak Linz. Und daraus wurde dann der FC Blau-Weiß Linz. Und dementsprechend wird beim FC Blau-Weiß Linz auch bis heute, werden noch die alten Fanlieder des FC Linz oder des SK Föst gesungen. In den Liedern ist es eigentlich auch, würde ich sagen, zu 80% die Rede vom SK Föst, zu 20% vom Blau-Weiß Linz. Also der Verein ist fast wie so ein Phoenix-Verein wie AFC Wimbledon oder United of Manchester. Nicht ganz so, aber in dem Spirit, würde ich sagen. Und wie ich zu dem Verein gekommen bin, war dann auch einfach, in meiner Jugendzeit bin ich komplett in die Musik und komplett in die Musik reingedriftet, und da war dann Fußball. Fußball war dann immer irgendwie, das war nur für die Trottel und für die Nazis. Und deswegen bin ich da vom Fußball abgekommen. Aber jedes Mal, wenn wir mit Bands irgendwie in Linz gespielt haben, habe ich dann überall diese Sticker gesehen. FC Linz gegen rechts, Blau-Weiß Linz gegen rechts. Habe ich mich erinnert an mein Bubendasein, wie ich dann so, ach ja, das blau-weiße Linz, da war ja was. Da habe ich dann irgendwann einfach ohne viel Hintergedanken, weißt du was, ich verfolge den Verein jetzt wieder, ich schaue jetzt wieder, wie der spielt. Und das war die Saison, in der Blau-Weiß zum ersten Mal seit dieser Wiedergründung von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das heißt, ich bin tatsächlich ein richtig, richtig beschissener Erfolgsfan.
Na gut, die sind aber, glaube ich, auch wieder relativ schnell abgestiegen, ne?
Ja, nach zwei Saisonen leider wieder.
Was ist aus dem Konkurrent geworden, also aus dem Schwarz-Weißen?
Aus dem LASK, ja, nein. Das Ziel der Fusion war ja groß ausgegeben, als Linz dauerhaft in den Europacup zu bringen.
Aha.
Ein Jahr oder zwei Jahre nach der Fusion ist der Verein dann in einen Bankenskandal gezogen worden. Also diese Pläne mussten dann hintan stehen, als dem der Präsident des Vereins ins Gefängnis ging, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also auf jeden Fall vor Gericht stand. Ja, und der Verein hat sich davon eigentlich nicht wirklich erholt. Der LASK hat ein bisschen den Anschluss an die österreichische Spitze verloren. Zeitweise unter einem Präsidenten, der sich eigentlich nur für Tennis interessiert hat und den Verein halt übernommen hat, weil ihn sonst niemand von den oberösterreichischen Wirtschaftsgranten übernehmen wollte. Der hat den Verein nie wirklich wollen, und unter dessen Präsidentschaft sind sie dann auch bis in die dritte Liga abgestiegen. Lustigerweise zu einer Zeit, wo Blau-Weiß gerade in der zweiten Liga war. Also das war ein sehr triumphales Jahr. Ich meine, im Nachhinein nicht, weil jetzt natürlich die gesamte blau-weiße Fanszene sich ärgert, dass da nicht dauerhaft was gemacht worden ist, dass nicht dauerhaft Blau-Weiß positioniert werden konnte als vor dem LASK. Aber ja, das ist verschüttete Milch von gestern.
Du hast aber jetzt durch die WM das erste Heimspiel verpasst, oder? Wieder jetzt,
richtig,
nach dem Aufstieg.
Das ist richtig. Das wäre am Freitag jetzt gewesen. Auswärts in Wattens in Tirol. Weiß ich auch nicht, ob ich... nein, stimmt gar nicht. Wir haben zu Hause gespielt, aber gegen Wattens. Stimmt, sowas.
Ja, auf dem Google, oder? Oder so heißt das?
Auf der Google, ja.
Genau, ich hatte das gestern gelesen, ja.
War ein Heimspiel. Das Stadion der Stadt Linz. Eine fürchterliche Betonschüssel.
Da kommen wir nachher zu.
Okay, jetzt.
Ja, wie war das erste Heimspiel? Was hast du mitbekommen? Oder hast du überhaupt irgendwas mitbekommen vom ersten Heimspiel?
Das war dann auch wirklich so. Ich bin von der Sportanlage Rebstock heimgefahren, ins Hostel, habe mich an den Laptop gesetzt und habe gesehen, wir haben 0-3 verloren und habe halt die Spielberichte gelesen. Also mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen. Das dürften einfach... Also, dass das in der Ausstellung von Blau-Weiß so steht, war eh klar. Aber das dürfte auch dort den Medienberichten von Wattener Seite so gewesen sein, dass das einfach drei fürchterlich kapitale Eigenfehler der Verteidigung waren, die zu den Toren geführt haben. Und das sonst anscheinend eh gut gespielt worden ist. Ja, ich war nicht dabei, keine Ahnung. Recht viel mehr weiß ich darüber auch nicht.
Das ist jetzt zweite Liga, ne?
Das ist zweite Liga, genau.
Wie schätzt du da das Niveau so ein in der zweiten Liga? Ich meine, wenn man euren Kader anguckt, ihr habt ja eigentlich fast nur österreichische Spieler, einen Deutschen und zwei Kroaten, glaube ich, ne? Ja.
Das kann leicht sein. Ich tue mir mit den Nationalitäten recht schwer.
Ja, ich habe die gestern zufällig gesehen. Die werden ja bei Google ja dann angezeigt.
Okay, ja. Ja, es ist vor allen Dingen der Kader ist von der Regionalliga relativ gleich geblieben, punktuell gut verstärkt, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Haben auch in den Testspielen unsere neuen dazugekommenen Spieler haben in den Testspielen eigentlich auch gute Leistungen gezeigt. Das war aber traditionell bei Blau-Weiß eh immer so und heißt nicht immer automatisch geheißen, dass das dann auch in der Saison so umgesetzt werden konnte. Die zweite Liga gilt in Österreich als absolute Wundertüte. Du hast die Mannschaften, die oben mitspielen, die auch, also fast noch die letzten paar Jahre war der Aufsteiger aus der ersten Liga in der österreichischen Bundesliga eigentlich nie abstiegsgefährdet. Das ist auch heuer nicht zu erwarten. Und dementsprechend gilt das so ein bisschen, die in der ersten Liga um den Titel mitspielen, haben auch österreichisches Bundesliga-Niveau. Aber die gegen den Abstieg spielen, da wird's dann teilweise sehr eng. Also letztes Jahr hätten wir eigentlich mit dem Floridsdorfer AC einen regulären Absteiger gehabt, der, glaube ich, ein Spiel gewonnen hat oder so, ich habe das jetzt auch nicht mehr ganz auswendig im Kopf. Aber die haben auf jeden Fall richtig, richtig, richtig wenig Punkte gemacht. Sind aber oben geblieben, weil es sowohl Austria Salzburg als auch Austria Klagenfurt über die Lizenzen nicht mehr oben gehalten hat.
Ja, sind da noch ruhmreiche Mannschaften drin in der Liga? Also irgendwelche namhaften, die man vielleicht kennen kann?
Ja, namhaft auf jeden Fall Wacker Innsbruck, der frühere FC Tirol, wo ja die man auch aus dem Europacup auch kennen kann als Deutscher, auch oftmaliger Meister gewesen. Ja, der LASK ist auch in der zweiten Liga, das heißt, es gibt heuer wieder mal Linzer Derbys. Beziehungsweise Oberösterreichischer Zentralraum Derbys, der LASK spielt die erste Saisonhälfte in einem Vorort von Linz. Insofern ist Blau-Weiß gerade der einzige Profi-Fußballverein in Linz, was die blau-weiße Fanszene auch nicht müde wird zu betonen. Namhafte Vereine, Austria Lustenau, ein Vorarlberger Verein, könnte man vielleicht noch kennen. Die haben eine Fanfreundschaft mit Augsburg. Ja, sonst wird man da, glaube ich, nicht wirklich wen kennen. Letztes Jahr war eben, wie gesagt, Austria Salzburg in der Liga, die halt der Nachfolgeverein der ehemaligen Austria Salzburg, die dann von Red Bull übernommen wurde.
Okay. Was habt ihr so an Zuschauern in der Liga im Schnitt?
Normalerweise haben wir, das ist mit der Stadionsituation ganz eng verbunden bei uns, weil in der Regionalliga können wir in unserem eigenen kleinen Stadion im Donaupark spielen.
Also das Donauparkstadion. Ist das Stadion, das habt ihr seit der Fusion, oder? Also seit der Fusion, nicht Fusion.
Genau. Das ist der alte Platz der Austria Tabak.
Ja. Mhm.
Und
Wie sieht der aus? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Du bist ja, warte, Neunkirchen ist, glaube ich, zu groß. Gedenk dir irgendeinen Vorort von Neunkirchen, den Dorfplatz dort, und dann versetz ihn in eine Stadt direkt an den Fluss. Dann hast du das Donauparkstadion.
Okay.
Es ist wirklich ein ein Dorfplatz in der Stadt. Und das macht den Charme des Donauparkstadions auch so dermaßen aus. Der ist halt, irgendwie wurde der Regionalliga tauglich bekommen, aber für eine Profiliga reicht er halt beim besten Willen nicht. Deswegen müssen wir da halt auf das Leichtathletikstadion der Stadt Linz ausweichen. Ja, also im Donauparkstadion haben wir jetzt eigentlich in der Saison so immer rund um die 1000 Zuseher gehabt. Oben im Stadion, also auf der Google, das schwankt dann extrem. Wenn die Mannschaft gerade einen Lauf hat, können das 1500 werden. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, können das 800, 700 werden. In der Abstiegssaison hatten wir da zeitweise wirklich nur 500 Leute, leider.
Das ist ein relativ großes Stadion, ne?
Das ist ein großes Leichtathletikstadion.
Ihr habt ihr vorher, oder hat der Linzer Fußball vorher ein anderes Stadion gehabt?
Nein, das war eigentlich immer das traditionelle Stadion des Linzer Fußballs. Also ja, in den 60er Jahren hat der LASK noch eine eigene Anlage gehabt. Nein, oder waren die in die 70er Jahre vielleicht auch sogar noch. Die ist mittlerweile die Verbandsanlage des Oberösterreichischen Fußballverbandes, weil der LASK irgendwann kein Geld gehabt hat und die halt dann den Verband verkauft hat. Und der SK Vöst hat eine Zeit lang sogar am Werksgelände gespielt. Also zwischen den Hochöfen war da einfach der Fußballplatz. Ich glaube, der existiert nicht mehr leider.
Schade.
Aber ja. Aber zum Beispiel das Meisterfoto, weil der SK Vöst wurde 1973, 74 in der Saison, wurden wir sogar österreichischer Meister und dieses Meisterfoto entstand am Werksplatz, am Werksgelände im Hintergrund Hochöfen, Silos, Produktion. Das, ja, also der Traum jedes Osteuropa-Fußball-Nostalgikers, dieses Foto.
Jawohl.
Gespielt wurde aber auch damals schon oben auf der Google im Leichtathletikstadion. Aber das war eigentlich so gut wie immer das Stadion von sowohl dem LASK als auch dem SK Vöst.
Ja, warum müssen die anderen jetzt in dem Vorort spielen oder warum spielen die jetzt in dem Vorort?
Das wüsste ich auch gerne. Keine Ahnung. Wir spielen auch die Hinsaison oben auf der Google. Der LASK spielt in Pasching, mich stört's nicht. Also ja, beim Derby stört's mich, weil da kriegen wir weniger Karten deswegen. Ja.
Ja, ist ein Pasching vielleicht, ist das, was man auch kennen könnte, dieses Pasching? Hatten die nicht mal gegen
Die
Bremen
haben.
gespielt irgendwie?
Ja, das ist dieses Pasching, ja. Die Geschichte von Pasching, da könnten wir jetzt auch 2 Stunden reden. Ich werfe nur die Schlagworte Jörg Haider und
Oh, lass mal, da brauche ich so spät am
eben.
Abend auch nicht mehr.
Ja, also kurz gesagt, dieser FC Pasching, den es da gegeben hat, ist dann nach Kärnten gezogen und wurde der Spielball von Jörg Haider. Die haben es im Übrigen auch nur in die Bundesliga geschafft, weil sie aus der Fusion profitiert haben, weil der Vereinspräsident von Pasching war eben jener Franz Grad, der letzte Vereinspräsident des FC Linz war und quasi den gesamten hochdekorierten FC Linz Nachwuchs nach Pasching gebracht hat. Das heißt, eigentlich hätte Werder Bremen gegen den FC Linz spielen müssen.
Jawohl. Ja,
Ja.
und du hast gerade erzählt, du bist mit Wiener Benz nach Linz gefahren. Warum fährt man
Ja,
mit Wiener
genau.
Benz nach Linz? Also du hast wohl mal gespielt im Benz, oder was?
Ja, ich habe in Benz gespielt. Ja, Linz war da halt einfach auch nur eine weitere Möglichkeit aufzutreten. Das muss man so kalt sagen.
Irgendeine Band dabei, die man kennen kann?
Oh, darf ich nicht zu laut sagen? Ich habe in Emo-Bands gespielt. Also wenn man sich in
Nee,
der
die
Szene
kenne ich
aufgehalten
bestimmt
hat.
nicht.
Ja, also ich habe in Everton Gitarre gespielt und gesungen und war dann jetzt bis noch vor ein paar Jahren bei Rika Bassist. Ja, also wer so Sunny Day Real Estate, Jimmy Eat World Zeug hört, kann entweder die eine oder die andere Band schon mal über den Namen gestolpert sein.
Oh, da
Also
bist du ziemlich vielseitig, ha?
Rika haben dann ein Album veröffentlicht auf einem US-Label, auf Count Your Lucky Stars, was ein ziemlich großes Label in dieser ganzen Szene ist. Wenn du Leute in deinem Podcast hast, die auch so Zeug hören, werden ein, zwei beim Namen Rieke gedacht haben, oh ja, stimmt, die Platte, das war Rieke. Also ja.
Okay. Ja,
Ja.
wie gehst du so in Wien weg? Also ist da was? Also da ist auf jeden Fall was, aber bist du da relativ
Es
aktiv?
ist sehr viel in Wien. Also Wien ist, ich darf das nicht vergessen, Wien ist quasi die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Da passiert schon richtig viel. Ich bin mittlerweile eigentlich wirklich nur mehr der gemütliche Pubsitzer und weiß nicht, im Pub sitzen, mein Cola trinken, Tottenham-Spiel anschauen, mir scheißegal sein, wie es ausgeht, keine Ahnung. Also war nie wirklich der große Fortgeher, keine Ahnung.
Hast du noch einen Hang zur Frankfurter Eintracht? Kann das sein?
Nicht wirklich eigentlich. Das ist es ja. Das ist ja das Lustige. Mein Verein in der Bundesliga ist ja eigentlich Schalke. Darf ich wahrscheinlich auch nicht zu laut sagen. Aber
Das hätte ich an
du
deinem
sagst wahrscheinlich.
Twitter-Verhalten aber jetzt nicht erkannt.
Ja, das. Da musst du warten, bis die Saison wieder anfängt.
Ah,
Nein,
okay.
das war jetzt einfach. Der Eindruck kommt wahrscheinlich daher, weil ich halt so ein großer Fan des Eintracht Frankfurt Podcasts bin. Das ist halt. Ja, keine Ahnung. Den höre ich halt, obwohl mir die Eintracht egal war. Man kann den nicht hören, ohne dass man nicht zumindest für die Leute vom Podcast sich wünscht, dass die Eintracht gut spielt, damit sie weniger leiden. Also, ich glaube wirklich, nichts in der Welt, nichts, was die Eintracht die letzten paar Jahre gemacht hat, hat fürs Image der Frankfurter Eintracht so viel getan wie der Eintracht Frankfurt Podcast. Das möchte ich nochmal bekräftigen für Basti, für Marvin, für René, für die Alex, für den Dennis. Ich glaube, ja.
Ich fand das durchaus eigentlich spektakulär, die letzte Saison, die so zu verfolgen mit diesem Auf und Ab. Am Anfang der Traum vom internationalen Fußball. Dann irgendwann waren alle
Ja.
anderen, naja, das schaffen wir schon noch irgendwie. Und dann ging doch Muffensausen los. Das war schon witzig.
Es war schon unterhaltsam, aber
Ja.
ich habe die ja, ich hab die ja besucht dann nachher beim Spiel Frankfurt gegen Hoffenheim. Und das war ja eins der wirklich zerschmetternden Spiele in der letzten Phase der Saison. Ja, ich bin da halt im Block gestanden mit dem Marvin, mit dem Basti, mit dem Dennis und ein paar anderen, deren Namen ich leider vergessen habe, muss ich mich eh entschuldigen. Und ich habe noch so vor Augen, wie die Eintracht richtig, war das das 2-0 oder war das wirklich nur einfach irgendein Ballverlust, irgendein fürchterlicher der Eintracht? Und der Basti dreht sich so zu uns allen um und sagt, ich muss raus, ich muss weg, ich muss heim, ich kann das nicht ansehen.
Und ist
Und
er
da dreht
gegangen?
man, ja, und er ist gegangen, weil keiner hat den restlichen Abend was von ihm gehört mehr, soweit ich das richtig verstanden habe. Und ja, also
Aber eigentlich bist
davor
du
war es.
Schalker.
Eigentlich bin ich Schalker, ja. Ja, das ergibt sich irgendwie von selbst. Blau-Weiß, also durch Blau-Weiß Linz ein bisschen. Ein blau-weißer Verein aus einer hässlichen Arbeiterstadt, lange Arbeitertradition. Das ist quasi, Schalke ist quasi Blau-Weiß in Deutschland. Das ist keine Ahnung, ja.
Naja, ich finde, Linz sieht auf den Bildern auf jeden Fall mal schöner aus wie Gelsenkirchen.
Muss aber sagen, wie ich nach Gelsenkirchen gefahren bin, um mal auf Schalke zu gehen. Muss ich sagen, war die Stadt doch schöner, als ich erwartet habe.
Welchem Stadion warst du da? Also Arena bestimmt schon, oder?
Ja, Arena auf Schalke, genau, ja. Also schon die fertige neue Arena, ja.
Und wie hat die dir gefallen?
Ich muss sagen, man kriegt ja immer so zum Hören, dass Schalke da so ein bisschen heuchlerisch wäre, halt so mit diesem Kumpel-Image und dann trotzdem diese riesen moderne Arena haben und eigentlich sich wie ein ganz normaler moderner Fußballverein aufführen. Ich habe den Vergleich mit zum Beispiel mit dem HSV gezogen, dort im Stadion, und ich muss sagen, wie soll man das anders lösen als Schalke? Ich finde das richtig gut gelöst, ehrlich gesagt. Klar, das ist eine moderne Arena, das ist boom, 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 überall die Stimmungsmusik und das Ganze. Und dann ist halt trotzdem, kurz vorm Spiel, ganze Arena abgedunkelt, Glück auf, der Steiger kommt. Das kann man jetzt tausendmal als irgendwie heuchlerisch sich an die Folklore-Anbiedern auslegen, aber da hat trotzdem jeder im Stadion mitgesungen und jeder vom kleinen 14-Jährigen bis zum alten Opa erkennen alle die Worte, alle auswendig, singen alle mit und das Stadion ist abgedunkelt. Das ist schon noch was anderes als. Ja, als selbst die Bayern, die ja eigentlich auch ein respektabler Verein sind. Weißt du, das ist. Ich verstehe, wo die Leute herkommen, aber ich finde, Schalke löst das wirklich gut. Ehrlich gesagt. Also ich finde, dass. Ich weiß nicht, ich. Ja. Das ist trotzdem der Malocher und Kumpel und Arbeiterclub. Trotz all dem.
Wie siehst du die Entscheidung für Heidel?
Ja. Es ist auf jeden Fall ein fähiger Mann. Das hat er ja Jahre bei Mainz unter Beweis gestellt. Ich finde ja geil, dass der anscheinend jetzt schon alle Versuche, halt die üblichen Schalker Gepflogenheiten, die üblichen Schalker, ja, diesen Schlendrian, der halt ein bisschen rundum auch die Entscheidungsträger bei Schalke immer wieder so ein bisschen der Fall ist. Das dürfte er ja wirklich alles abblocken. Und das kann mich natürlich jetzt, aber das hat mich auch von der Fanszene gut überrascht, dass das im Prinzip jetzt ihm nicht angekreidet wird, sondern dass die jetzt alle sagen, das passt so, das ist deine Arbeitsweise. Wenn du damit Ruhe in den Verein bringst, ist das gut so. Dann mach das. Mach das, ist gut. Mach deine Arbeit. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass das bei Schalke anscheinend auch gut. Ich glaube, bei Schalke hat man wirklich, und das Gefühl hatte man in den letzten Jahren nicht immer, aber ich kriege das Gefühl, dass bei Schalke gerade jetzt wirklich die Stimmung herrscht, okay, lassen wir Heidel machen. Der weiß, was er tut.
Ich hatte mit einer Freundin das Gespräch und die machte so, ja, das ist, in Mainz war er ja so mehr oder weniger der Chef von der Allein, das ist ja der Alleinherrscher. Und jetzt auf Schalke sind da ja doch ein paar Leute mehr im Umfeld. Mhm. Hast du das Gefühl, das stört ihn oder lässt er sich da drauf ein oder verändert er sich oder?
Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon wirklich sagen kann. Es gab schon so Querschüsse.
Ja, gibt er dir das Gefühl, er will auch da den starken Mann machen oder ist er eher der Teamplayer oder wirkt er wie ein Teamplayer von dem her, was er sagt und was er macht?
Ich habe schon das Gefühl, dass er den starken Mann machen will, aber ich habe auch das Gefühl, dass er schon seine Gründe dafür hat und dass das seiner Arbeitsweise insofern zugute kommt. Also dass er will die Zügel in der Hand haben, aber er kann das auch. Zugegeben, von Mainz, einem der ruhigsten Standorte, nach Gelsenkirchen, einem der unruhigsten Standorte, ist halt schon ein Sprung.
Das stimmt wohl.
Ist die Frage. Es wird wohl darauf ankommen, ob, wenn Heidel merkt, dass es ihm zu viel wird, wenn das eintritt, ob er dann tatsächlich Zügel aus der Hand gibt. Es ist Gelsenkirchen, es wird so, keine Ahnung, es ist Schalke, da wird wahrscheinlich sowieso in 3 Monaten ist dann, keine Ahnung, irgendein Vorstandsmitglied wird dabei entdeckt, wie er in Dortmund in Brunnen pinkelt, keine Ahnung, irgendwas wird sicher passieren und dann ist auf einmal wieder alles ganz anders. Ich gehe wie jedes Jahr mit der Überzeugung rein, dass Schalke heuer deutscher Meister wird und die Aussage glaube ich in dem Moment, in dem ich sie tätige, bereits nicht. Aber ich kann sie auch nicht treffen, weil wir...
Ja, was ist denn am Kader passiert? Sané ist noch da, oder?
Wenn er noch da ist, dann ist es sicherlich nicht mehr lange.
Okay.
Also...
Für dich ein schlimmer Abgang, oder denkst du, ja, oder brauchbar, also vernünftig gemacht? Da scheinen sich ja die Leute dran zu streiten. Die einen, die finden den ja scheinbar sonderlich wichtig.
Der ist schon wichtig, ja.
Andere sagen, er ist fußballerisch dann doch ein bisschen störend, wenn man ein vernünftiges System spielen möchte. Wobei man sich natürlich dann fragt, warum Guardiola den holt.
Naja, aber der hat ja Costa auch irgendwie reingekriegt in sein System. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und also ein Costa ist Sané ja nun wirklich nicht. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Fußballer und das schadet natürlich nicht. Ich habe ihn jetzt auf Schalke aber auch noch nie wirklich so erlebt, dass er tatsächlich gestört hätte. Also wenn er eigene Aktionen gemacht hat am Spielfeld, dann waren die eigentlich sinnvoll. Ist aber auch schwierig zu beurteilen, weil unter Breitenreiter war ja nicht wirklich was zu erkennen. Das ist, ja. Aber ich gehe auch, wie gesagt, nicht davon aus, dass wir Sané wirklich viel länger halten können. Was wir von ihm noch haben, freut mich, wenn er weg ist. Ist es scheiße, aber so funktioniert der Fußball im Jahr 2016. Ich mag ja City ein bisschen, insofern stört es mich auch nicht sonderlich, wenn er zu City wechselt.
Die sind auch blau-weiß, ja. Und auch eine Valora-Stadt.
Und der einzige Profiverein in den Stadtgrenzen, das möchte ich auch nochmal klar festhalten in Manchester. Ja.
Macht mir es trotzdem nicht sonderlich sympathischer, ehrlich gesagt.
Wobei da ja lustigerweise ist ja eigentlich City der bürgerliche Verein und United der Arbeiterverein. Aber ja, das heißt ja in England alles schon seit 20 Jahren nichts mehr, spät mindestens. Ist ja alles.
Wohl wahr.
Alles aufgelöst.
Nochmal zurück zu den Schalke-Kader. Wie findest du, also was ist da jetzt passiert?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe ihn nicht so wirklich begutachtet. Da war ich jetzt in letzter Zeit einfach zu beschäftigt einerseits mit dem Quidditch und andererseits mit Blau-Weiß. Weil da ist ja die Saison ja auch schon losgegangen und Schalke dauert ja noch ein bisschen. Ich hab nicht wirklich überprüft, muss ich sagen.
Hast du es gerade aufgemacht? Nee.
Nö.
Warte, ich hab's jetzt aber gleich auf.
Ne, gut, mach ich auch auf, kein Problem.
Ja, ich guck jetzt, ich will's jetzt wissen. Ich habe ja doch durchaus relativ viele Schalker, komischerweise, in der Hörerschaft. Ist im Saarland, hat auch ein sehr beliebter Verein.
Okay.
So, da aktuell.
Ja, lustigerweise, da kann ich ja einen Schwank von der Quidditch-WM sogar erzählen, weil ich bin da eigentlich die ganzen Tage mit einer Schalke-Trainingshose rumgelaufen, also so einer Sporthose. Und bin dann von einem Fan der türkischen Mannschaft freudig angesprochen worden, der mich überschwänglich gefreut hat, noch einen weiteren Schalker beim Quidditch zu finden. Also, ja. Das war auch schön.
Oh.
Haben wir halt einfach gemeinsam für die Türkei Stimmung gemacht. Wow, auch passt.
Hast du es auf?
Ich hab's jetzt auch auf, ja.
Und bist du noch nicht erstaunt über die Neuzugänge?
Einer fällt mir gerade wieder ein, der ist aber jetzt auch schon länger, Naldo in der Verteidigung. Und da erinnere ich mich auch noch, wie ich das gehört habe und mir ein, zwei Leute gesagt haben, was wollt ihr mit dem? Und ich habe halt quasi die Pressesendung vom Verein nachgeplappert, weil ich das Gefühl habe, das stimmt auch. Und das ist auch, da habe ich auch das Gefühl gehabt, der Heidel macht das richtig, weil die Argumentation war, der Naldo, der braucht jetzt nichts mehr beweisen für sich. Er ist schon am Abklingen seiner Karriere, aber unsere Verteidigung ist ja extrem jung im Großen und Ganzen. Und der Naldo kann der über seine Erfahrung einfach allen mitgeben. Ja, einfach die Routine, einfach ein bisschen die Nervosität rausnehmen, die halt immer wieder noch da ist bei unserer Hintermannschaft. Und ich weiß nicht, also ich bin kein Sportdirektor, ich bin kein Trainer, aber für mich klingt das vernünftig.
Und der Transfer des Sommers ist ja scheinbar Embolo. Würde ich mal so interpretieren. Bei 27,5 Millionen ist das wohl so der Königstransfer.
Brelembolo, da haben wir ihn.
Vom FC Basel.
Von Basel gekommen.
19-jähriger Mittelstürmer. Muss man mal machen.
Ein Stürmer würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen, aber das ist ungefähr der wahrscheinlich im Fußball am häufigsten gesprochene Satz der Welt. Ja, und alles, was dazu führt, dass die Verantwortung nicht alleine auf uns liegt, ist wirklich. Ja. Wobei ja lustigerweise hat ja Schalke im offensiven Mittelfeld mit Alessandro Schopf haben die einen Österreicher. Und der war ja einer von den wenigen Spielern für Österreich in der EM, die halt wirklich gezeigt haben, was sie drauf haben. Das war in der Mannschaft ja generell nicht wirklich so, leider. Gerade nach der Verletzung von Junuzovic, der ja das absolute Rückgrat des Teams ist.
Das
Ja,
stimmt. Ich höre
also und
Ballverliebt.eu, den Podcast, das ist ein österreichischer Podcast, ne?
das ist richtig, der Tom und der Philipp, ja.
Ja, ich hatte das Gefühl, die sind bei der EM sehr, sagen wir, tolerant umgegangen mit dem Abschneiden der Mannschaft. Also sie waren da sehr, sehr gelassen.
Es ist auch
Und ich fand eigentlich die
nicht.
Erwartungen doch durchaus enttäuscht. Also das war so zumindest mein Eindruck. Ich hätte mehr erwartet von der Mannschaft.
Das liegt aber auch ein bisschen am Verlauf der EM für die Österreicher. Dass gleich im ersten Spiel gegen die Ungarn 2-0 verloren worden ist, hat einfach den Spirit gebrochen. Da hat sich einfach niemand mehr was erwartet und dann halt einfach nur die restlichen Spiele so angesehen. Es ist eh schon vorbei, schauen wir mal, was sie machen. Zumindest unter denen, die halt wirklich ständig Fußball schauen. Ja, der 0815, immer wieder Österreich-Schreier, die haben wahrscheinlich alle noch erwartet, Österreich reißt das jetzt nur rum und gewinnt die EM, aber wer was von Fuß, wer das Nationalteam ein paar Mal spielen gesehen hat, hat eh schon gewusst, Junuzovic verletzt, das wird richtig schwer. Und dann kam das 2-0, ich meine, du hast dir den angesehen, da war eigentlich da schon die EM vorbei, im Prinzip. Das war einfach, ja, das war einfach so von vorne bis hinten einfach überspielt.
Und der Trainer steht nicht zur Diskussion. Also dem würdest du
Nein.
jetzt keinen Vorwurf machen. In irgendeiner Form, dass du sagst, irgendwie kein System so richtig zu erkennen gewesen oder irgendwie. Hier in Deutschland wurde das ja durchaus mal diskutiert, so nach den Spielen im
Ja.
Anschluss von den sogenannten Experten.
Das Ist eine Frage, auf die ich, glaube ich, nicht wirklich eine Antwort habe, muss ich zugeben. Wir haben zumindest definitiv unter den Bloggern und unter denen, die sich mit Taktik beschäftigen und unter denen, die denen zustimmen, die sich mit Taktik beschäftigen. Ich habe keine Ahnung von Taktik, aber es klingt für mich meistens vernünftig. Ist, glaube ich, so ein bisschen so immer noch das endlich ein Trainer. Endlich ein tatsächlicher Trainer und nicht wieder irgendein gescheiterter Ex-Fußballer, nein, nicht, oder irgendeine alte Fußballlegende, die jetzt halt sich hinstellt und sagt, geht's außen, Burschen, und spielt's Fußball. Das war einfach so über Jahre lang der Modus operandi beim ÖFB und das war halt fürchterlich. Und da ist Marcel Koller einfach so eine angenehme Erscheinung. Und ich glaube, deswegen hat er noch ziemlich viel Bonus bei allen. Man hat schon leichte Risse gemerkt bei denen, die halt bei der Boulevardpresse, die halt zu den ganzen Ex-Spielern natürlich immer einen perfekten Draht hatte. Die sind halt alle total skeptisch gewesen, wie Koller angefangen hat. Haben halt nach seinen ersten Erfolgen relativ schnell ihre Worte fressen müssen. Kommen aber auch schon die ersten mittlerweile aus ihren Löchern gekrochen und sagen, es soll doch mal wieder der, mit dem ich gespielt habe damals bei Boca, der, mit dem ich gespielt habe damals bei der Austria. Also und ich glaube eben, weil sich sehr viele in Österreich der Gefahr bewusst sind, dass die Mannen jederzeit wieder das Steuer an sich reißen könnten, wird Koller vielleicht wirklich sogar ein bisschen geschont. Aber keine Ahnung, ich wüsste auch nicht, wer es sonst machen sollte, ehrlich gesagt. Und ich
Ja, wie siehst
weiß
du
auch
den
nicht, wie ich.
österreichischen Fußball aktuell so? Also ist die Entwicklung positiv? Kommt da irgendwie was nach an jungen Spielern oder
Da
läuft das?
weiß ich einfach zu wenig darüber, muss ich zugeben. Die Nachwuchssachen. Ich meine, ja, das beleuchten Sie im Ballverliebt-Podcast ja grundsätzlich eh immer wieder gerne mal. Ich weiß es einfach nicht. Mir ist das Nationalteam auch im Normalfall relativ egal, muss ich zugeben. Ich bin ein totaler Vereinsfußball. Also die EM, da habe ich mich halt einfach dann jetzt quasi anstecken lassen davon und habe die halt doch dann, hab dann doch jedes Spiel geschaut natürlich. Aber ja, keine Ahnung, es interessiert mich dann irgendwie zu wenig, dass ich die Nationalteam-Sachen nachlese. Ich beim Vereinsfußball definitiv mache. Also anscheinend mit Ausnahme des Schalke-Kaders, wie ich gerade wieder drauf gekommen bin, aber ja. Ja, aber also was schon ein Problem ist, ist, dass der Vereinsfußball in Österreich dem Nationalteam definitiv nachhinkt. Die österreichischen Vereine schaffen es in den europäischen Bewerben nicht sonderlich weit. Das liegt dann halt einerseits daran, dass Red Bull immer wieder in den schönsten Momenten auslässt. Woran sich der Rest von Fußball Österreich jedes Mal erfreut, wie über kaum was anderes. Ja, keine Ahnung, es ist dadurch, dass Red Bull Serienmeister ist, kommt halt auch nie wer andere in die Champions League. Also, ja. Und die anderen Vereine, die Austria hat es in die Gruppenphase die Austria ist ja sogar Meister geworden, hat es dann sogar in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Rapid hat es in die Gruppenphase der Europa League letztes oder vor 2 Jahren, ich weiß das, ich habe kein Zeitgedächtnis. Also es passiert immer wieder mal, aber halt einfach nicht dauerhaft. Und ja, ich meine, die besten Spieler Österreichs verlassen das Land halt, sobald sie können, zumindest nach Deutschland. Zumindest klingt jetzt, zumindest im Sinne von der Entfernung, nicht im Sinne von der Qualität. Wenn sie nicht gar gleich nach England gehen oder haben wir auch schon alles gehabt. Wir haben welche, die nach. Ich glaube, in den USA ist gerade einer, in Australien. Ja, aber es bleibt eigentlich so gut wie keiner in Österreich.
Wenn du in Wien wohnst, verfolgst du so auch den Wiener Fußball? Also gehst du da ab und zu mal gucken? Ich meine, die Möglichkeiten gibt es ja da doch reichlich.
Ja, das stimmt schon, ja. Die Bundesliga, muss ich zugeben, die österreichische interessiert mich wenig. Also es ist eigentlich immer welche auch immer Liga blau-weiß gerade ist, ist eigentlich die einzige, die ich wirklich verfolge. Ja, also Rapid und Austria sind für mich beide nicht sonderlich interessant. Mein Vater war Rapidler. Die Austria hat halt zurzeit eine wirklich schlimm rechts angehauchte Fanszene und ist für mich deswegen alleine schon mal komplett uninteressant. Ja, und dann gibt es halt noch die zwei kleinen Vereine, die Großen unter den kleinen Vereinen, beziehungsweise die Kleinen unter den Großen. Und das ist halt die Wiener und der Wiener Sportclub. Die spielen beide gerade in der dritten Liga. Ja, also Freunde von mir, die Fußball schauen, sind eigentlich, wenn sie Fan eines Wiener Vereins sind, sind sie eigentlich alle Sportclub-Fans. Und da gehe ich auch gern mal mit, aber ja, das ist dort irgendwie nicht Fußball schauen. Das ist irgendwie, da triffst du Freunde und alle saufen und kiffen und da nebenbei läuft ein Fußballspiel. So ein bisschen den Vorwurf, den man ja manchmal St. Pauli auch macht. Das, ja, ist halt, das ist in Österreich im Prinzip der Sportclub. Und es ist auch lustig, dorthin zu gehen, aber ja, wenn ich Fußball sehen will, tue ich das blau-weiß im Prinzip.
Ja, ist schon ein aktiver Verein, der Wiener SK, ne?
Absolut, absolut, ja. Die haben ja auch definitiv eine der prononciert und auch aktivsten linken Kurven in Österreich. Gibt es ja leider auch nicht so viele. Die machen auch den Ute Bock Cup jedes Jahr, was so ein Benefizturnier zwischen Hobby-Mannschaften ist, und die Erlöse gehen dem Flüchtlingshilfeverein Ute Bock zugute. Ich glaube, die auf der Friedhofstribüne, also das ist eben dieser Fanclub vom Sportclub, das war, glaube ich, das erste Mal, dass in Österreich das Fußballfans gegen Homophobie transparent gehangen ist, aus den Reihen der Friedhofstribüne gemeinsam mit Fans vom Wiener gemeinsam mit Fans von der Vienna ist auch die österreichische Sektion von Fußballfans gegen Homophobie entstanden, die auch jetzt vor kurzem zum zweiten Mal bei der Regenbogenparade, also der Wiener Gay Pride, mitgelaufen ist. Also das wird ja gern mal ein bisschen hämisch gesagt, dass die Fans vom Sportclub aktiver sind als die Fußballer. Aber das, ja, also das ist auf jeden Fall ein, ich bin durchaus froh, dass es die gibt. Und, aber es ist halt trotzdem nicht mein Verein.
Um nochmal zurückzukommen, so, und so langsam das Ende dann einzuläuten.
Mhm. Jo.
Teshito war die Sportart, ne?
Wie, was?
Teshito war die Sportart. Am Anfang, wir hatten doch über die Weltmeisterschaft gesprochen.
Quidditch.
Das werde ich mir niemals merken, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja. Ja.
Wärst du da, hatte ich das jetzt dermaßen geflasht, dass du da jetzt da irgendwie selber jetzt in einem Team spielen wirst, oder?
Ich bin komplett unsportlich. Also das wird nicht passieren. Ich habe im Prinzip jetzt fürs österreichische Team die Funktion übernommen, die ich auch für die Vanguards in Wien verfolge. Und das ist einfach, die Jungs und Mädels anzufeuern. Ja, also mehr oder weniger das, was du als organisierter Fan beim Fußball machst, nur dass ich halt beim Quidditch alleine dastehe und brüll wie ein Trottel. Ja, das haben auch bei dieser Quidditch-WM eigentlich sonst kaum ein anderes Team gehabt. Deutschland hat halt viele Zuseher gehabt, weil das halt die WM in Deutschland ist, und dann haben halt viele der normalen Zuseher auch einfach für Deutschland gesungen, aber sonst hatten eigentlich nur die Engländer und die Australier wirklich einen lautstarken Fananhang mit. Engländer, muss man auch sagen, da hat ein Dokumentationsteam das Team die ganze Zeit begleitet. Da würde ich sagen, da singen ein paar vielleicht ein bisschen lauter, deswegen, keine Ahnung, mag eine böse Unterstellung sein, mir kam es so vor. Die Australier, das war ja wirklich wahnsinnig. Ich meine, von Australien nach Frankfurt fliegen, das ist ja auch nicht gerade was, was das einfach mal so macht. Ja. Und da waren, weiß ich nicht, da waren 30 Leute, die bei jedem Australienspiel gesungen haben. Und also die Australier, die haben ja dann auch die haben das ja auch tatsächlich dann gewonnen, die WM. Im Finale, da war eigentlich die USA haushoher Favorit, also weil die spielen das seit 10 Jahren. Da waren zwei Spieler im Team, die mal Arena Football gespielt haben. Also das ist ein Team, das ist geil, das haushoher Favorit. Aber die Australier, die haben schon die ganze Zeit ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Und ich habe, wie gesagt, auch keine Ahnung von Taktik im Fußball, schon nicht, im Quidditch schon gar nicht. Mir ist halt von allen Seiten gesagt worden, die Australier haben die USA einfach von vorn bis hinten ausgecoacht. Und ja, Australien hat das dann auch gewonnen. Und ich meine, ich bin halber Amerikaner, insofern war es für mich ein bisschen schmerzhaft, aber ja, die USA hat die ersten beiden Weltmeisterschaften gewonnen. Das haben schon alle gesagt, wenn jetzt die USA auch noch das dritte Mal auch noch gewinnen, hilft das dem Sport überhaupt nicht. Aber dass die Australier jetzt gewonnen haben, ja, das haben sich auch einfach alle dort gefreut für die Australier, auch die Amerikaner. Es war Thema im Deutschlandfunk.
Ja, die haben von der Weltmeisterschaft gemeldet, von dem Finale, ja.
Nicht schlecht. Ich habe ja gesehen, es war sogar ein RTL2-Mikrofon, habe ich gesehen. Da habe ich aber einen Bogen drum gemacht, keine Ahnung. Das ist ja
Genau,
Aber ja.
Mikrofon ist ein gutes Stichwort. Dein Lieblingspodcast, was ist das so momentan? Also, was würdest du jetzt so empfehlen? Was sollte man unbedingt mal hören, wenn man es noch nicht kennt?
Ich würde es gerne länger überlegen, aber mein absoluter Lieblingspodcast zurzeit ist eindeutig 93. Ein Fußball-Podcast, der irgendwie ein FC Köln-Fan, ein VfB Stuttgart-Fan, ein Eintracht-Fan, eben der bereits erwähnte Basti vom Eintracht Frankfurt-Podcast, auch mal Grüße, und ein Darmstadt- und Freiburg-Fan setzen sich zusammen. Geplant ist, glaube ich, in Zukunft einfach den Spieltag zu analysieren. Bislang war es halt hauptsächlich wegen der EM, ging es um die EM, aber den Spieltag zu analysieren. Und ja, es klingt unspektakulär, aber die vier haben einfach so eine unfassbar großartige Chemie und landen aus irgendeinem Grund beim Besprechen von Ingolstadt gegen Augsburg auf einmal bei den Kölner Mietpreisen. Machen sie bei Schalke gegen HSV, fangen sie auf einmal zu reden an, dass ihr Kabelbetreiber alle Arschlöcher sind. Also die schaffen es so. Ich würde ja sagen, es ist fast wie das deutsche Football Ramble, nur dass ich Football Ramble langweilig finde und 93 großartig. Und ja, den Ballverliebt-Podcast, der schon ein paar Mal gefallen ist, muss auch unbedingt erwähnt werden. Ich finde, die machen einen richtig guten Job. Das ist auch leider derzeit der einzige österreichische Fußball-Podcast, soweit ich
Wie du
weiß.
hörst, oder? Ich habe, meine
Ich
ich, schon den
wüsste.
Kratzer Podcast gehört.
Ah, okay, ja, nein, ah, Entschuldigung, das stimmt natürlich. Ja, es gibt ein paar Vereins-Podcasts. Der Kratzer ist ja wieder aktiv, weil ich habe von dem eigentlich eine Folge gesehen und danach nie wieder was.
Ja, pff, so genau darfst du mich nicht fragen. Das war auch eine Folge,
Ja.
die ich mal
Aber
gehört
es stimmt
hatte.
schon, es stimmt schon. Ja, die ehemaligen Sturm 12 Leute haben da einen Podcast gemacht. Das stimmt.
Oh Gott,
Aber ich
das.
habe da nur diese eine Folge mitbekommen. Ich glaube, von Seiten von Rapid gab es auch einen Versuch, einen zu machen. Ich weiß nicht, ob das. Und halt von Blau-Weiß Linz gibt es von der Fangemeinschaft Arge Tor, also quasi die blau-weiße linke Fanclub-Organisation. Von denen stammt auch das, hast du vielleicht gesehen, diese Choreografie Say it loud, say it clear, Refugees are welcome here, die über die gesamte Fantribüne im Donauparkstadion gegangen ist. So in der Form in Österreich vielleicht bei drei Vereinen möglich. Also das war, wie ich die gesehen habe, das war klingt so scheiße, aber das war einer der stolzesten Momente für mich als Fan. Definitiv, wo ich sagen kann, ich finde das geil, dass das bei meinem Verein möglich ist. Ich finde das geil, dass das bei meinem, nicht, dass es bei meinem Verein möglich ist, sondern ich finde es geil, dass mein Verein das macht. Dass die Fanszene meines Vereins das einfach macht.
Da
Punkt
darfst du auch
aus.
stolz drauf
Und
sein.
wem es nicht passt, der kann verschwinden. Oder muss nicht verschwinden, aber halt die Schnauze.
Ja, da hast du recht.
Und ja, und die, und eben diese Arge Tor macht auch im freien Radio in Linz. Ich bin ein schlechter Fan, ich glaube alle 2 Wochen oder jeden Monat irgend sowas. Ein Fanradio, ein blau-weißes, Blau Crowd FM heißt das, also Crowd wie Zuschauer auf Englisch. Und das ist auch halt im Internet zu hören und dann auch runterzuladen. Also es ist kein Podcast, aber es ist ein Podcast. Und das war eigentlich ziemlich lange der einzige Podcast aus Fußball Österreich von einem Drittligisten. Also auch interessant, also. Aber ja, wie gesagt, wollte eigentlich Ballverliebt empfehlen. Also ich finde, der Tom und der Philipp machen das großartig. Mir ist ein bisschen zu
Sind
kurz,
das beides
aber es ist,
Journalisten?
ja, der Tom war, oder ist immer noch, glaube ich, der Sportredaktion von der Standard.at. Philipp weiß ich gar nicht jetzt, ehrlich gesagt.
Ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen von denen gehört. Ich nehme an, da bist du ein bisschen mehr drin. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, das ist so ein bisschen, als wenn die zwei bewusst so meinungsstarke Kämpfer, so, also zu. Als würden die eher so gerne mal diskutieren, so ein Streitgespräch führen in ihrem Podcast, kann das sein?
Durchaus, aber die sind schon oft genug auch unterschiedlicher Meinung. Das hat man ja bei den Blogbeiträgen auch gern mal gemerkt. Ja, ich meine, es ist halt.
Ja, es ist schön, es ist halt mal eine Abwechslung, sonst so ist ja eigentlich immer
Ja,
anders, wenn ihr das
absolut.
habt.
Ja. Vielleicht ist das auch, was den Podcast so hörenswert macht, weil das ist eigentlich, das ist wirklich die Reihenfolge. Also wenn es eine neue Folge 93 gibt, höre ich die als erstes. Wenn es eine neue Folge Ballverliebt gibt, höre ich die als erstes. Ja. Wahrscheinlich sollte ich jetzt Quidditch-Podcasts empfehlen, aber da weiß ich zugegebenermaßen nichts. Aber dann
Ich wollte
empfehle
gerade
ich auch
sagen,
nichts.
gibt es da auch schon welche?
Es würde mich stark wundern, wenn es keine gibt. Es gab auf jeden Fall Vorschau zur Quidditch-WM. Ich weiß aber nicht, ob das ein regelmäßiger Podcast war. Das war auf jeden Fall von der Quidditch Post. Das ist eine also ein Blog und ein Twitter-Account. Quidditch Post, einfach Quidditch wie der Sport mit Doppel-D und TCH am Schluss und Post wie bei der Washington Post. Ja, die haben auch eine richtig allumfassende Berichterstattung zur Quidditch-WM gemacht. Irgendwer von denen fährt auch immer auf jedes noch so komische Turnier, was zwischen irgendwelchen holländischen Mannschaften gemeinsam mit französischen Mannschaften irgendwo in Spanien stattfindet. Also die sind wirklich bei jedem noch so kleinen Cup, haben die wen dastehen, der oder die dann live tickert von, weiß ich nicht, Katalonien gegen Türkei. Und ja, das die sind da dahinter und das kann ich auch nur empfehlen. Es sind auch, soweit ich weiß, so gut wie alle Spiele, die live gestreamt worden sind, auch noch auf sportdeutschland.tv zum Nachsehen. Ich glaube, da ist leider kein Österreich-Spiel dabei. Ich kann aber alle Spiele der Türkei nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr da jemanden hört, der ganz laut Türkiye schreit, das bin auch ich. Ist aber egal, schaut einfach den Türken beim Spielen zu. Das ist die unterhaltsamste Quidditch-Mannschaft von allen. Weil die Türkei, wie so oft, wie bei so vielen anderen Sportarten auch, ein paar Sachen richtig, richtig gut kann auf Weltniveau und ein paar Sachen so richtig überhaupt nicht. Und diese Kombination ist immer das Beste im Sport, wenn man einem Team zusehen will.
Ja. Da du ja jetzt in Frankfurt warst, hattest du ja erzählt, bist du schon in den Genuss gekommen von diesem ominösen Glaskuchen?
Ich bin tatsächlich in den Genuss von dem Glaskuchen gekommen, denn das Eintracht-Podcast-Sommerfest war ja bei Mathilda Glaskuchen. Ah, okay. Ich habe einen sogar als Besuchsgeschenk mitgenommen, der wird dann wahrscheinlich gemeinsam verspeist werden. Aber sie haben dann auch irgendwie am Ende der Feier, eine der Damen von Mathilda Kuchen im Glas, hat dann irgendwie so ein großes Tray gebracht mit irgendwie 20, 30 Kuchen da am Teller und so. So, muss weg, esst. Die waren super, super köstlich. Kann ich nur empfehlen.
Ja, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Glaskuchen. Ist der durchsichtig oder?
Es ist einfach Kuchen im Glas.
Okay, also den schüttelst du...
Das ist halt ein richtig leckerer Kuchen einfach.
Mm. Okay.
Ein richtig saftiger, fluffiger.
Gibt es da verschiedene Geschmackssorten oder?
Ich habe da Vanille und Schokolade gesehen, aber es gibt sicher auch noch andere. Den Kuchen, den sie uns da gereicht haben, das war so ein Schwarzwälder Kirsch-Torte, aber halt auch im Glas. Also das war eine sehr leckere, keine Ahnung was für eine Creme. Die Creme selber hat nicht wirklich nach Kirsche geschmeckt. Da war da noch so ein Kirschgelee zwischen dieser Creme und dem Kuchen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Süßkram nicht aus, sonst esse ich immer nur Pommes und Sushi, keine Ahnung.
Und Röstzwiebelchips.
Und Röstzwiebelchips. Ah, die waren nicht gut. Ich kann das nur. Wer auf meinen Tweet vorhin sich gedacht hat, er muss sich auch diese Röstzwiebelchips kaufen, es tut mir leid. Das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ich warne davor, die sind nicht gut.
Was ich vorhin noch fragen wollte, du bist mit dem Flexbus gefahren, richtig? Also mit so einem.
Mit dem Flexbus, ja.
Ich habe das ja auch schon mal so als billige Alternative wahrgenommen, aber kann man das empfehlen? Also taugt das was?
Wenn du größer als 1,75 bist, ist es schon ziemlich schrecklich. Und das bin ich nicht. Dankenswerterweise muss ich auf Holz klopfen. Ja. Ne? Aber ich sehe halt, wenn Leute neben mir sitzen oder Leute rund um mich rum sitzen, die längere Beine haben, sehe ich, wie die leiden. Das ist schon...
Aber du hattest Air-Condition in dem Ding, oder?
Ja, Air Conditioning ist in dem Ding. WLAN gibt's angeblich. Es hat bei mir noch nie funktioniert. Ich bin jetzt schon ein paar Mal damit gefahren. Und beim nächsten Fragebogen, den die mir wieder schicken werden, werde ich das wieder beanstanden und es wird ihnen wieder egal sein. Es ist halt einfach billig. Es ist super billig. Das ist der große Vorteil.
Und Mitfahrer, was sind das so für Leute? Eher jüngere dann, oder?
Das schwankt total. Hauptsächlich jüngere. Aber durchaus auch so, also ich habe mehr als einmal schon so Pärchen, weiß ich nicht, Ende 50, Anfang 60 gesehen, die dann so, ach, das ist der Bus nach Mannheim. Nein, wir müssen da zu dem Bus nach, weiß ich nicht, da zu dem Bus nach Ingolstadt, keine Ahnung. Also gibt's immer wieder und was auch oft ist, Leute, von denen, die auf mich wirken, als wären sie Geflohene. Und da sagt man halt, okay, natürlich müssen die das Billigste nehmen. Das ist auch ganz klar. Ja, da habe ich dann auch schon ein, zweimal erlebt, wie die irgendwie dann richtig in letzter Minute es noch in den Bus geschafft haben. Wenn ihr solche Leute im Bus seht, seid nett, gebt ihnen Wasser. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ja.
Ja, ist ein schönes.
Ist auf jeden Fall. Also sagen wir mal, zumindest dafür alleine ist es schon gut, dass es die Busse gibt.
Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Richard, vor allen Dingen für deine Wahnsinnsgeduld im Vorfeld dieser Sendung.
Och.
Ja,
Wie gesagt, ich danke.
Hat mir riesen Spaß gemacht.
Ebenso.
Ich hoffe, den Hörern auch. Und damit würde ich auch schon sagen, tschüssi. Das war sie, die 16. Folge des Hörfehlers. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Hörfehler auf Facebook und unter @DrKotscher auf Twitter. Lasst ruhig ein Gefällt mir oder Like da. Noch mehr würde ich mich über ein Feedback in Form von Kommentaren freuen. Salut!